Defragmentation.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Defragmentation des Masterstudiengangs Architektur Media Management. Wir diskutieren über Positionen zur analogen und digitalen Architekturlehre und heute zu Gast sind Marc Frohn und Moana Ülein. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
Hi.
Hallo.
Herr Frohn, Sie führen gemeinsam mit einem weiteren Partner das Architekturbüro FAR in Berlin und sind Fachgebietsleiter im Lehrstuhl Raum und Entwerfen am Karlsruher Institut für Technologie. Zudem betreiben Sie zusammen mit Tim Panzer das Webarchiv Architectural References, in dem Sie mit Studierenden im ersten Bachelorsemester ausgewählte baugeschichtlich relevante Architekturen als analoges Modell nachbauen und das dann digitalisieren und veröffentlichen. Frau Ülein, Sie sind Bachelorstudentin im 5. Semester am Karlsruher Institut für Technologie und werden im Sommersemester Ihre Bachelor-Thesis absolvieren. Im Hochschulkontext sind Sie in der Fachschaft tätig und wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl Raum und Entwerfen. In unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir über die Werkstatt und die Wichtigkeit des Modells in der Architekturlehre sprechen und zusätzlich Fragen beantworten nach unterschiedlichen Herangehensweisen. Die erste Frage geht an Herrn Frohn und zwar haben wir bereits das Architectural References Webarchiv erwähnt und hier werden zahlreiche analoge Modelle architekturgeschichtlich bedeutender Bauwerke digital präsentiert und durch die gewählte Darstellungsart sowohl im 2D als auch im 3D erlebbar gemacht. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wie es zu der Idee der Plattform kam?
Klar, also der Plattform vorausgegangen war eigentlich das, was wir schon im ersten Semester gemacht haben, nämlich diese Analyse und die Aufbereitung in Zeichnungen und Modellen von diesen Architekturreferenzen. Und die haben sich dann halt in so einer Art und Weise erstmal bei uns angesammelt und dann stellte sich irgendwo so die Frage, wie man eigentlich damit weiter verfahren kann, was man daraus weiter generieren kann. Eigentlich die Vorstellung, dass wir plötzlich mit einem Team von 150 Leuten, Studierenden, all diese Analyse und Aufbereitung erbringen konnten. Und dann kam eigentlich die Idee, dass man das, was man aus dem Internet ja kennt, eigentlich gerade so vom Online-Handel, wo man in Echtzeit Produkte vor sich her dreidimensional rotieren konnte und betrachten konnte, dass man das eigentlich auf diese Modelldokumentation übertragen konnte.
Was sollen die Studierenden an dieser Art Modellbau lernen? Also weil Sie ja meinten, dass das bereits das erste Semester macht und auch schon bevor die Seite da war, gemacht wurde. Also was ist das pädagogische Ziel?
Das pädagogische Ziel, da sind natürlich mehrere Ziele dran. Eigentlich man muss sich das so vorstellen, also das sind natürlich nicht nur wir als Fachgebiet, sondern wir haben es zusammengetan, also mit der Bibliothek und den Werkstätten. Es geht eigentlich um diverse Sachen. Es geht darum, diese Referenzen zu recherchieren, also im Prinzip einen Umgang mit Informationsquellen zu lernen. Im Prinzip das Zweite ist natürlich durch den Prozess des Zeichnens, sich so ein Gebäude und auch die Techniken des Zeichnens und die Konventionen des Zeichnens sich anzueignen und dann natürlich auch die Techniken des Modellbaus zu lernen und im Prinzip zu guter Letzt natürlich auch zu Beginn ein Vokabular sich anzueignen hinsichtlich architektonischer Referenzen. Also es gibt nicht ein Ziel, sondern eine Vielzahl. Die sind technische Dinge, das ist ein architektonisches Vokabular und das sind natürlich auch Konventionen, durch die wir kommunizieren.
Und welche Kriterien spielen eine Rolle bei der Auswahl der Bauwerke? Also wer entscheidet das? Wird das im Kollektiv beschlossen?
Ja, dem Ganzen liegen dann zu Diskussionen im Fachgebiet zugrunde und da gibt es natürlich eine Mischung aus Interessen, dass wir versuchen, verschiedene Geografien abzubilden, verschiedene architektonische Epochen abzubilden, verschiedene persönliche Präferenzen natürlich kommen da auch zu. Also das ist eine Vielzahl von Dingen, die da reinspielen.
Frau Ülein, Sie sind ja selbst mit Ihrem Modell Whitney Museum von Marcel Breuer ein Teil des Webarchivs. Und neben dem Bau des Modells haben Sie ja auch das Gebäude anhand von Grundrissen, Schnitten und Ansichten dokumentiert. Und können Sie uns aus studentischer Sicht nochmal den Prozess und also von der Auswahl des Gebäudes bis hin zur fertigen Arbeit beschreiben?
Ja, sehr gerne. Also es ist so, im ersten Semester belegt man oder haben wir damals noch das Fach Entwurfslehre bei Professor Frohn belegt. Und ein Teil dieser Vorlesungsreihe war eben die Aufgabe, ein Modell zu bauen und uns damit intensiv auseinanderzusetzen. Und das lief dann so ab, dass wir uns am Anfang des Semesters in eine Liste eingetragen haben. Es gab verschiedene Listen mit unterschiedlichen Projekten von unterschiedlichen Architekten. Und ich hatte damals schon meine Gruppe in der O-Phase kennengelernt und mit denen haben wir uns dann in diese Liste eingetragen. Und dann haben wir die ersten Monate uns intensiv mit Texten und Bildern und Plänen auseinandergesetzt, haben versucht, unser Wissen auf Zeichnungen zu adaptieren und das zu integrieren. Und dann ab Weihnachten haben wir angefangen, ein Graupappe-Modell zu bauen, das sich dann letztendlich auf der Webseite wiederfindet, also das dort zu finden ist.
Das Modell wird ja im 3D-Scan übertragen auf die Website und da ist die Frage auch so, inwiefern man sich als Student davon was abschauen könnte, also von der Archivierung und der Repräsentation dieser Modelle. Also könnte man das zum Beispiel für die eigenen Projekte übertragen?
Also ich finde das einen super interessanten Ansatz, diese Möglichkeit darzulegen, dass man das Modell von allen Seiten jederzeit sehen kann und über diesen 3D-Scan eben das ermöglicht, dass man so viele verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Man kennt das ja selbst, man versucht irgendwie ein möglichst gutes Bild noch zu machen von seinem Modell, um das vielleicht auf seinem eigenen Instagram-Kanal posten zu können und da für sich zu werben. Und ich finde, so ein 3D-Scan bietet natürlich die Möglichkeit, alle Facetten des Modells zu zeigen und alle Qualitäten auf eine Datei zu packen.
Zurückblickend betrachtet, Sie sind ja jetzt schon im fünften Semester, wie hat diese Arbeit Ihr weiteres Studium beeinflusst, also die Arbeitsweise in dem halben Jahr?
Ich glaube, dass das mich sehr stark beeinflusst hat. Mir hat das sehr viel gebracht in Bezug auf Vectorworks kennenlernen und mit Vectorworks zu arbeiten. Ich glaube, dass ich relativ schnell, relativ sicher in dem Programm war und mich gut darin zurechtgefunden habe. Ich glaube auch, dass es gleichzeitig im Modellbau mich gestärkt hat. Ich habe davor nur einmal in der Oberstufe ein Modell gebaut, weil ich damals Kunst als Leistungskurs hatte und eben da schon mit dem Modellbau in Kontakt gekommen bin. Aber ich glaube, dass es mich trotzdem weiterhin geschult hat, da nochmal präziser zu arbeiten und mit den Materialien und den Plattformen, in denen ein Architekt sich zurechtfinden muss, irgendwie in Kontakt zu kommen.
Herr Frohn, die hier ausgestellten Modelle auf der Seite zeigen ja sehr schön den skulpturalen Charakter der Bauwerke. Sie geben aber keinen Hinweis auf den Kontext. Also man könnte jetzt nicht sehen, ob das Gebäude auf einem einsamen Hügel steht oder mitten in der Stadt. Und da ist unsere Frage jetzt, welche Intention Sie dabei verfolgen, mit dem Fokus auf den objekthaften Charakter der Architektur.
Mhm. Man muss ja sagen, also in dem Online-Archiv gibt es ja zwei Dokumentsätze. Es gibt die Zeichnungen und es gibt die Modelle, die dreidimensional navigiert werden können. Teil des Plansatzes ist natürlich schon eine Kontextualisierung, also ein Lageplan und das, was dazugehört, um so ein Gebäude auch in der Art und Weise einordnen zu können. Aber natürlich bei dem Modell geht es auch um die Frage, dass wir natürlich normalerweise, wenn wir über Architektur, Fotografie oder Modellfotos sprechen, eigentlich immer schon so eine Festlegung des Blickes haben, der uns eigentlich vorgesetzt wird. Ja, als Betrachter haben wir eigentlich nicht mehr die Wahl, dieses Gebäude oder diese Gebäude in einer Art und Weise zu betrachten, aus einem Blickwinkel zu betrachten, der nicht schon, sagen wir mal, gewählt worden ist, sei es jetzt von einem jüngeren Gebäude durch die Autoren des Gebäudes, durch den Autoren, durch die Fotografin, den Fotograf und so weiter. Also es geht eigentlich tatsächlich darum, auch die Entscheidung über diesen Blick auf diesen Betrachtungswinkel dem Betrachter selber zu geben. Und es geht auch darum, neue Blicke auf diese Projekte zu generieren. Also dieses Archiv und diese Art der Dokumentation, die ist für uns nicht, sagen wir mal, nur ein Ziel in sich selber, sondern daraus generieren wir auch weitere Veranstaltungen. Zum Beispiel haben wir jetzt zuletzt basierend auf so Entdeckungen, die wir anhand dieser Modelle und dieses freien Navigierens gemacht haben, eine Veranstaltung, ein Seminar geführt zum Thema unter dem Titel der Architectural B-Side. Also wir haben uns nur die Rückseiten von Gebäuden angeschaut. Eigentlich die Seiten, die nie medialisiert werden, die nie kommuniziert werden und die eigentlich extrem interessant sind. Und das heißt also, eigentlich ist der Wunsch, über diese Art der freien Navigierbarkeit und der Betrachtung von allen möglichen Blickwinkeln aus, eigentlich auch so eine neue Lesart dieser Gebäude zu ermöglichen.
Und wenn man das jetzt in Bezug auf den Lehrstuhl Raum und Entwerfen bezieht, den Sie leiten, hat sich uns auch die Frage gestellt, warum dann die Gebäude zum Beispiel auch nur als Volumen dargestellt werden. Also hat es einen bestimmten Grund, dass das Volumen von innen nicht erlebbar ist?
Ja, ich glaube, das das ist jetzt eigentlich erstmal so dieser Grundentscheidung geschuldet gewesen, dass wir in diesem Studienabschnitt zu Beginn des Studiums eigentlich tatsächlich diese Gebäude als in Gänze auch modellhaft darstellen wollten. Das ist für mich kein Ausschluss der Frage der Betrachtung des räumlichen Inneren.
Dann haben bei Ihnen ja die Gebäude vom Webarchiv eher Ausstellungscharakter und Sie leiten ja den Lehrstuhl Raum und Entwerfen am KIT. Und jetzt ist unsere Frage auch, in welche Richtung Sie Modellbau in Ihrer Lehre im Entwurfsprozess, also welche Rolle das spielt bei Ihnen.
Ja, der Modellbau ist für mich natürlich tatsächlich essentiell, eigentlich natürlich auch, weil der also in der Art und Weise, wie er Erkenntnis schafft. Also ich mag das Prozesshafte am Modellbauen. Das Werkzeug des Modells als etwas oder dieses Prozess des Modellbauens, des Modellierens, im Rahmen dessen man Entdeckungen macht und Entscheidungen treffen kann, mehr noch als dieser Repräsentationscharakter. Es gibt natürlich alle möglichen inhärenten Fragen, die ein Modell an sich aufwirft, die mich interessieren. Es ist natürlich dieser Maßstabssprung, das heißt also, man nimmt eine andere Perspektive ein. Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die diese Erkenntnis, die man da erlangt, beeinflusst. Es ist natürlich in dem Begriff des Modells hängt auch dran, das Modellhafte, also das Vorbildhafte von etwas. Also ich glaube, dass diese an der Frage des Modells und dann dem Werkzeugmodell extrem viel dranhängt, viel mehr als, sage ich mal, dieser finale Aspekt der Repräsentation eines schon gemachten Entwurfes. Und diese Entdeckungsreise ist das eigentlich, was mich grundsätzlich am Modell interessiert.
Also ist für Sie der Fakt oder das Instrument Arbeitsmodell im Architekturstudium und in Ihrer Lehre ein sehr wichtiger Aspekt?
Ja, absolut, ja. Und also natürlich das Modell auch heutzutage, und das ist die Frage, also ich konnte immer dieser Diskussion, ist das jetzt das physische Modell oder was Digitales, dieser komischen Dualität konnte ich nie viel abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist das Modell etwas, was zusammen mit anderen Medien funktioniert. Ja, also man merkt es ja heute, dass wir uns quasi im Moment wenige physische Modelle in Person angucken im Studium, sondern eigentlich diese immer medialisiert werden uns gegenüber. Und mich interessiert tatsächlich dieses Tandem immer schon. Und ich glaube, das ist das, und da gibt es ja auch genug Beispiele aus der Architekturgeschichte. Nehmen wir Otto und ähnliche Charaktere, die natürlich irgendwo nie so ein gegenseitiges Ausspielen von so einer Dualität, sondern vielmehr dieses Miteinander von den unterschiedlichsten Medien und dem Modell als eins von diesen unterschiedlichen Medien anerkannt und genutzt haben.
Okay, und was sind für Sie dann zum Beispiel die unterschiedlichen Ansätze dann in dem Wechsel aus analogen und digitalen Modell? Also ist es auch jetzt der aktuellen Situation geschuldet oder haben Sie schon vorher damit gearbeitet im Entwurfsprozess mit Ihren Studenten?
Ja, das ist eigentlich nicht der aktuellen Situation geschuldet, sondern das ist eigentlich eine grundsätzliche Frage, viel grundsätzlichere Frage, dass ich glaube, dass, also es hängt natürlich von meiner eigenen Art und Weise zu arbeiten ab. Es hängt auch mit der, verteilten Anatomie meines Büros zusammen, wo das Physische und dieses digitale Vermitteln von Dingen per Definition Hand in Hand gehen. Und ich glaube, dass für mich auch immer so die konstante Suche nach der Bedeutung und den Potenzialen unterschiedlicher Medien dann im Entwurfsprozess tatsächlich von Bedeutung sind. Also das ist für mich tatsächlich keine Frage der letzten 12 Monate.
Und jetzt mal aus studentischer Sicht, also Frau Ühlein, Sie haben ja die Möglichkeit, zahlreiche Werkstätten am KIT ja zu besuchen und darin zu arbeiten und die dazugehörige Expertise durch die Mitarbeitenden zu bekommen. Und es gibt ja die Modellbauholz- und Metallwerkstatt und zusätzlich noch die Digitalwerkstatt und eine Fotowerkstatt. Jetzt bauen Sie aber Ihre Modelle zu Hause und da stellt sich uns die Frage, wie zum Beispiel Ihre derzeitige Heimwerkstatt aussieht.
Also ich sitze hier in meinem Zimmer an meinem Eiermann-Tisch zusammen mit meinem zweiten Bildschirm, den ich mir durch das viele Zuhause-Sitzen angeeignet habe. Dann daneben steht mein Drucker und daneben mein 3D-Drucker. Und sonst wird viel Modell am Tisch gebaut mit einer Schneidematte darunter und das so ein bisschen sporadisch, um so ein bisschen Arbeitsmodelle trotzdem zu behalten. Ich habe das Glück, gerade einen Entwurf mit einem Teampartner zu machen, der auch noch eine Holzwerkstatt bei sich zu Hause hat, was dann natürlich Vorteile hat. Aber wie Professor Frohn es zuvor gesagt hat, ist natürlich gerade auch sehr viel am Digitalen. Und ich glaube auch, dass es eine große, also, oder dass es von einer großen Bedeutung ist, das im Dualen zu machen. Und da glaube ich auch, dass das Digitale viel Potenzial bietet. Also, dass es schon auch von Potenzial ist, wenn man sein Modell auch mal in Rhino bauen kann. Ich habe das Gefühl, dass das zum Beispiel sehr schnell funktioniert und man da natürlich auch schon eine andere Detaillierung reinbekommt.
Also nutzen Sie unterschiedliche analoge und digitale Tools? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Herangehensweise, wann Sie eher was benutzen oder ergibt sich das jedes Mal neu?
Ich habe das Gefühl, dass es von Entwurf zu Entwurf sich differenziert. Vor allem aktuell ist viel digital, weil das oft auch nicht den Platz gibt, Modelle in einer großen Anzahl sich im Zimmer zwischenzulagern. Ich glaube aber, dass es auch schon Entwürfe gab, wo ich von Entwurfsmodellen, von Anfangsmodellen ausgegangen bin und dann angefangen habe, meine Pläne zu zeichnen. Also das hängt von dem Entwurf ab und auch was für eine Herangehensweise ich selbst an den Tag lege. Ob ich jetzt erst mit Skizzen anfange oder ob ich mir erstmal Volumen anschaue, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen, für die Gebäude zu bekommen. Also das differenziert sich von Entwurf zu Entwurf.
Und wie kann man Ihrer Meinung nach den analogen und digitalen Modellbau am besten miteinander verbinden?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, auf beides einzugehen und sich beides irgendwie auch beizubehalten. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, um Maße zu finden, das auch digital zu zeichnen, um ein Verhältnis dafür zu bekommen. Um dann aber auch wieder das in einer analogen Form umzusetzen, um dann einen Vergleich ziehen zu können, wenn man zum Beispiel schon Umgebung gebaut hat und das dann in Relation zueinander sehen kann. Da habe ich das Gefühl, dass es im Analogen häufig besser funktioniert als in einem 3D-Modell. Digital.
Dann hätten wir zum Abschluss noch eine Fragestellung an Sie beide. Und zwar möchten wir von Ihnen wissen, welche Frage für Sie beantworten werden müsste, um die Lehre in Zukunft besser zu gestalten, also bezogen auf den Modellbau und auch den digitalen und analogen Modellbau im Vergleich. Können gern Sie anfangen, Herr Frohn, wenn Sie möchten.
Das ist eine ganz breite Frage. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, einfach jetzt auch Bezug nehmen auf das, was vorher besprochen worden ist und das ist einfach so eine Art, Reibungslosigkeit zwischen diesen unterschiedlichen Formen der oder zwischen den unterschiedlichen Werkzeugen gibt. Das ist nicht mehr diese deutliche Unterscheidung oder Kategorisierung in die analogen und oder digitalen bzw. digitalen Werkzeuge gibt, sondern das ist eigentlich so eine Art Fluidität dazwischen gibt und ich glaube, dass genau dann in diesem Zusammenspiel tatsächlich extrem viel Potenzial und Entdeckungsraum gibt.
Okay, und könnten Sie uns das als Frage formulieren?
Wie lassen sich dann zukünftig sowohl weiter diese die physischen Medien, die digitalen Medien weiter verquicken und welche Möglichkeitsräume können die auftun, wenn die stärker miteinander verwoben werden?
Okay, und Frau Wielein?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich in Zukunft nicht davor scheute, sich dem Digitalen zu widmen. Gleichzeitig glaube ich, dass es aber sehr wichtig ist, das Analoge nicht aus den Augen zu verlieren und da eine Beziehung aus beiden Aspekten aufzubauen und dass sich beides miteinander bedingt und beides ein sehr wichtiger Bestandteil des Arbeitens ist. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, in einer Generation, die sich immer mehr auf dieses Digitale spezialisiert und wo das Digitale eine immer größere Gewichtung bildet, dass sich da dann natürlich die Frage stellt, wie man die digital gesammelten Daten und dieses Digitale am besten auf Analoges übertragen kann.
Dann bedanke ich mich und wir sind gespannt und neugierig, ob die Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, in Zukunft beantwortet werden können. Und ja, vielen Dank für die Expertise zum heutigen Thema.